guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland. Ihr hört die Ausgabe vom 4. Juli 2025 und das sind die Themen. Vor dem Amtsgericht Freiburg 19-Jähriger zu 10 Monaten ohne Bewährung wegen Ladendiebstahls verurteilt. Ist es keine Beleidigung, jemanden das Existenzrecht in Deutschland abzusprechen? Mehrere aktuelle Fälle von tödlichem Rassismus in Deutschland. Raumprobleme wegen G9, Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung oder bei umgewandelten Gemeinschaftsschulen. Der dritte Ausschuss für Schulen und Weiterbildung am 2. Juli. Und Schweigepflicht von Gefängnisärztinnen. Professorin Dr. Ofterdinger sieht Reformbedarf. Am gestrigen Donnerstag wurde am Amtsgericht Freiburg ein 19-Jähriger zu 10 Monaten Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt. Der 19-Jährige war aus Algerien nach Deutschland geflohen. Verurteilt wurde er, obwohl ihm lediglich einige Diebstähle vorgeworfen wurden. Wir haben mit Thomas gesprochen, der für Radio Dreieckland den Prozess beobachtet hat.
Wer ist Abdel Haddad?
Abdel Haddad, so haben wir ihn dann in dem Artikel genannt. Das ist also nicht sein richtiger Name, denn der wird natürlich aus Persönlichkeitsgründen nicht genannt. Er ist 2005 in Algerien geboren als Sohn eines Fischers und einer Hausfrau. Er hatte oder hat immer noch drei Brüder, eine Schwester und im Jahre 2023 ist er mit dem Schlauchboot übergesetzt nach Spanien und kam dann in Mallorca an. Und über eine Odyssee durch mehrere EU-Staaten ist er dann schließlich im Juli letzten Jahres hier in Deutschland angekommen.
Was wurde ihm denn nun am Amtsgericht Freiburg vorgeworfen?
Die Anklage lautete auf gewerbsmäßigen Diebstahl. Da denken Menschen ja dann, dass Leute irgendwie eine Riesenbeute gemacht haben oder einen Schrank voller Gegenstände haben. Gewerbsmäßig ist der Diebstahl allerdings schon dann, wenn er irgendwie gerichtet ist auf eine Erzielung von Einnahmen einer gewissen Dauer. Und bei ihm ging es dann eben darum, dass er sich davon vielleicht Cannabis oder Alkohol kauft und er hat im DM ein paar Kleinigkeiten mitgehen lassen. Er war in einem Edeka, da ging es dann um einen Nagelclip im Bräuninger Kaufhaus hier in Freiburg. Da hat er eine Lacoste-Hose eingepackt und wollte offenbar den Laden verlassen, ohne zu bezahlen. Aber er ist dann vom Ladendetektiv festgehalten worden. Das heißt, da gibt es dann gar keine reale Tatbeute, weil die Hose ihm abgenommen wurde. Und dann hat er noch hier auf dem Stühlinger Kirchplatz bei einem der Städtle-Flitzer, die hier sauber machen, das Diensthandy mitgehen lassen. Und der letzte Diebstahlvorwurf war dann eine Person, die am Freiburger Bahnhof auf Gleis 1 stand und der hatte halt aus der Handtasche oder aus der Jackentasche ein Smartphone geklaut.
Smartphones kosten ja mittlerweile teilweise doch ein bisschen mehr, aber insgesamt lässt sich sagen, waren das Diebstähle in nicht allzu großer Höhe, also die Sachen waren nicht allzu viel wert.
Genau, das Diensthandy ging schon wieder zurück, also das wurde ihm dann gleich abgenommen und das ist wieder im Besitz der Stadt oder im Besitz des Reinigers, der da unterwegs ist auf dem Platz und das Handy von der jungen Frau, das ist allerdings nicht mehr auffindbar.
Wie lief nun der Prozess am Amtsgericht?
Da kommt ein junger Mann mit zwei stämmigen Bediensteten in den Saal, an Händen und Füßen gefesselt. Und das ist natürlich für die Zuschauer auch erstmal sehr einschüchternd. Das war ein Prozess vor dem Jugendschöffengericht. Das heißt also nicht nur ein Einzelrichter noch, sondern zwei Schöffinnen waren dabei. Die Handfessel wurde ihm zumindest abgenommen für die Dauer der Verhandlung und der Prozess dauerte insgesamt 2 Stunden. Es waren 8 Zeugen angekündigt und Zeuginnen. Davon wurde letztlich nur eine Person vernommen, nämlich der Mensch von der Freiburger Stadtreinigung, der dann auch wirklich sehr lebhaft und sehr freundlich erzählt hat und dass er auch sein Handy wieder hat und wieder alles okay für ihn sei. Es war ein Vertreter der Jugendgerichtshilfe da, denn der junge Mann ist ja noch heranwachsender, das heißt, er ist jünger als 21 und der Mensch von der Jugendgerichtshilfe plädierte dann auch dafür, dass er nach Jugendstrafrecht verurteilt werden würde. Allerdings Und da fand ich den Jugendgerichtshelfer dann schon grenzwertig. Also der junge Mann hätte aus seiner Sicht schädliche Neigungen. Das wäre ein eingeschliffenes Verhaltensmuster zur Begehung von Straftaten. Und da sei ohne Jugendstrafe, die auch nicht zur Bewährung auszusetzen sei, nichts zu machen. Man müsse erzieherisch auf ihn einwirken.
Ja, dieses Argument, schädliche Neigungen lägen vor, das hat auch das Gericht aufgegriffen, der Richter aufgegriffen. Was bedeutet das denn? Es liegen schädliche Neigungen vor.
Schädliche Neigungen meint nach der Rechtsprechung, dass eine Person geneigt ist, unter Missachtung der Rechtsordnung, hier in diesem Fall zur teilweisen Finanzierung des eigenen Lebensunterhaltes, Straftaten zu begehen. Und dazu muss man sagen, der junge Mann ist 2024, also letztes Jahr, nach Deutschland gekommen und ist dann relativ schnell mit einigen Ladendiebstählen aufgefallen und ist da schon vom Amtsgericht Rastatt im ersten Anlauf zu einer 6-monatigen Freiheitsstrafe, Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt worden. Da wurde überhaupt nicht auf ihn eingewirkt, sondern er saß einfach über 5 Monate in Untersuchungshaft. Die letzten 2 Wochen hat er dann noch in Strafhaft verbracht und ist dann hier in Freiburg Anfang dieses Jahres oder im Frühling entlassen worden, gewissermaßen auf die Straße gesetzt worden. Er hat dann noch den Hinweis gekriegt, offenbar, er könne ja zur Lea gehen, und das fand er nicht so nice und hat halt dann das getan, was ihm da wohl sehr vertraut war, um seinen Drogen- und Alkoholkonsum finanzieren zu können.
Diese schädliche Neigung, diese solche Formulierungen, die dann einfließen in ein Urteil, wie bewertest du sowas?
Die schädlichen Neigungen fanden sich schon in den 20ern im Gesetz. Sie sind so eine charakterologische Festschreibung der Person und gehen auch überhaupt nicht auf die Veränderungsfähigkeit und Bereitschaft und auch gar nicht letztlich auf die sozialen Hintergründe ein. Das wurde auch in dem Prozess ganz deutlich. Denn welche Perspektive hat dieser junge Mann? Der hat überhaupt keine. Der Richter hat gemeint, die Ausländerbehörde und die Bundespolizei wären schon hart dran, ihn nach Spanien zurückzuschicken. Denn das war das Land, in dem er ja das erste Mal in die EU gekommen sei. Und sie hätten sich sogar überlegt, den Prozess gar nicht stattfinden zu lassen, sondern ihn gleich nach Spanien zu schicken. Allerdings hätte die Bundespolizei keine Kapazitäten gehabt, ihn nach Spanien momentan zu schicken.
Wir haben es eingangs gesagt, Abdel Haddad wurde zu 10 Monaten Jugendstrafe ohne Bewährung verurteilt. Wie hat denn der Richter dieses Urteil begründet?
Die Staatsanwaltschaft hatte 10 Monate gefordert. Rechtsanwalt Dr. Malik, also der junge Mann, war gut verteidigt hier aus der Kanzlei Endres in Freiburg. Dr. Malik hatte maximal 6 Monate gefordert. Das Gericht hat gemeint, er säße jetzt schon einige Monate in Untersuchungshaft und es sei unabdingbar, erzieherisch auf ihn einzuwirken. Würde man jetzt nur diese 6 Monate auswerfen, dann hätte er ja nur noch wenige Wochen zu verbüßen, weil er den Großteil der Strafe dann schon wieder verbüßt hätte durch die Untersuchungshaft, und es sei nicht angängig. Und der Richter hat dann auch sehr nachdrücklich versucht, auf den Angeklagten einzuwirken, doch auf Rechtsmittel jetzt schon zu verzichten, weil dann könne man ihn standepede in die JVA Adelsheim übersenden, um dann dort erzieherisch auf ihn einzuwirken.
Die Jugendstrafanstalt Adelsheim, was hat es damit auf sich? Was sind das für Einrichtungen?
Das ist ein Vollzug für junge Menschen, Minderjährige und Heranwachsende, und die Haftbedingungen dort sind relativ hart. Es gibt viele körperliche Auseinandersetzungen, und erst vor wenigen Tagen hat der ehemalige langjährige Leiter der Jugendstrafanstalt Adelsheim der Badischen Zeitung ein Interview gegeben und hat letztlich eingeräumt, dass Strafvollzug, kurz gesagt, nichts bringt.
Du hast diesen Prozess beobachtet mit der Gruppe Court Watch auch zusammen. Welche Motivation hat diese Gruppe, Prozesse wie diesen zu beobachten?
Court Watch ist eine relativ junge Gruppe hier in Freiburg von interessierten jungen Aktivistinnen und Aktivisten, die random Prozesse sich anschauen, um Solidarität zu zeigen, und zwar in Prozessen, die sonst überhaupt nicht die Öffentlichkeit interessieren. Und so war es auch in diesem Fall. Wenn nicht wir 4 von Courtwatch da gewesen wären, dann wäre der Gerichtssaal bis auf die Prozessbeteiligten leer geblieben.
obwohl das ja durchaus interessant ist, wenn dort ein 19-Jähriger, der nur wegen Ladendiebstahl angeklagt ist, zum Beispiel mit Fußfesseln in den Saal gebracht.
Fußfesseln und Handschellen und letztlich auch noch ein skandalöses Urteil, weil ergänzend muss man sagen, der Richter hat selbst eingeräumt, er ist ernüchtert, er hält eigentlich auch relativ wenig von dem ganzen Geschehen, viel tun könne man da nicht, aber die Rechtsordnung sehe es halt eben so vor und das ist halt eben auch unterkomplex, denn das Gericht hätte immer die Möglichkeit gehabt, entweder gar keine Jugendstrafe auszuwerfen und zu sagen, wir erkennen die schwierige Lebenssituation an, die sozioökonomischen Bedingungen, die ausländerrechtliche Situation und wir belassen es bei einer Verwarnung. Das Gericht ist durch nichts gezwungen gewesen, das ist ja die Flexibilität auch des Jugendstrafrechts, ihn zu einer Jugendstrafe und dann auch noch zu einer Jugendstrafe dieser Länge ohne Bewährung zu verurteilen.
Das wäre auch meine Abschlussfrage gewesen, deine Bewertung. Die hast du jetzt eigentlich schon.
Ja, aber ergänzend kann man noch sagen, eben mit Courtwatch, und das ist ja auch der Sinn von so einer Gruppe, dass jetzt in Zukunft regelmäßiger solche Prozesse, aber auch an Verwaltungs- und Sozialgerichten beobachtet werden sollen, um eben dieses Tagesgeschäft, weil dieser junge Abdel, das ist Alltag. 5 Tage die Woche werden die Menschen da im Akkord zu Haftstrafen verurteilt und kein Mensch davon außerhalb des Gerichtssaales nimmt davon Kenntnis. Und das soll eben auch durch Courtwatch ein bisschen zumindest durchbrochen werden.
Am Amtsgericht Freiburg wurde am Donnerstag ein 19-Jähriger, der aus Algerien geflohen ist, zu 10 Monaten Jugendstrafe und zwar ohne Bewährung verurteilt, obwohl ihm nur Diebstähle in nicht allzu großem Ausmaß vorgeworfen wurden. Ich habe darüber mit Thomas gesprochen, der für Radio Dreieckland diesen Prozess beobachtet hat.
Müssen es Menschen in Deutschland einfach schlucken, wenn ihnen mit Hinweis auf eine ethnisch-rassistische Zuschreibung gesagt wird, dass sie gehen sollen? Das Ganze garniert mit einer abfälligen Bemerkung über ihre mutmaßliche religiöse Zugehörigkeit? Ist das halt ein Fall von freier Meinungsäußerung? Das ist zum Teil eine juristische Frage. Der Volksverhetzungsparagraf hat spezielle Voraussetzungen. Der alltäglich geäußerte Hass fällt da formal nicht unbedingt drunter. Aber wo bleibt dann der Schutz der Betroffenen? Weshalb ist der Tatbestand der Beleidigung dann nicht einmal gerichtlich zu prüfen? Diese und weitere Fragen stellen sich angesichts einer rassistischen Beschimpfung in einem Chat, die Tanja A. zur Anzeige gebracht hat. Eine Staatsanwältin schickte ihr darauf eine 3-seitige Begründung, warum die Aussage aus Sicht der Staatsanwältin unter freie Meinungsäußerung fällt. Tanja A. ist in Freiburg geboren und hat einen migrantischen Hintergrund. Wegen ihres türkischen Nachnamens wird sie für eine Türkin gehalten. Wir haben uns vor dem Gespräch geeinigt, dass wir ihren Nachnamen nicht nennen und auch nicht den Namen der Person, die sie beleidigt hat. Am Anfang sagt Tanja was über den Chat und wie sie offenbar ganz gezielt beleidigt wurde.
Das war der Bericht über den Femizid in La Offenburg, der Polizist, der seine Frau mit Ex-Freundin getötet hat und dann sich selber. Das waren die ersten Einsatzberichte und da gab es halt Diskussionen. Und einer der Kommentatoren hat halt so die Grundsatzfrage gestellt, warum der Polizist eine Dienstwaffe zu Hause hatte. Und da habe ich mich mit ihm und anderen halt drüber diskutiert, ganz normal. Und die Dame grätscht dann halt rein und dann mit der Aussage, Tanja, würde dir raten, ihr Abflug nach Hause und den Koran lesen, dann kannst du da bleiben, wenn du, Punkt, Punkt. Und andere werden dann als Arschloch bezeichnet oder meiner Meinung nach wurde die Tat irgendwie relativiert, indem sie schreibt, 2 Menschen sind gestorben, du Arschloch. Also ich finde nicht, dass 2 Menschen gestorben sind, sondern dass ein Frau umgebracht worden ist und der Täter Suizid begangen hat.
Das macht einen Unterschied.
Also das ist nicht irgend so eine, wie es die Staatsanwältin halt hinstellt, so irgendeine Meinungsfrage, sondern die Dame ist in den Kommentaren aktiv geworden, um bewusst gezielt Menschen zu beleidigen. Menschen, die eindeutig deutsch genesen werden, werden als Arschloch bezeichnet. Das ist nämlich das Auffällige. Mhm. Und ich mit meinem türkischen Nachnamen kriege direkt den Koran um die Ohren gehauen. Ja, und Heimflugticket. Ich bin in Freiburg geboren.
Du hast dann weiter mit der Dame diskutiert? Oder?
Nein,
gar nicht.
Nein.
Und dann bist du zur Stadt, hast du eine Anzeige wegen Volksverhetzung gestellt?
Mhm. Unter anderem, ich habe eine Dreifachanzeige gestellt, wie man das halt nennt, so Behelfsanzeigen. Volksverhetzung, Beleidigung, Nötigung. Und das Ergebnis war dann so ein dreiseitiges Nö. Das war echt. Ich bin es ja gewohnt, wenn was eingestellt wird mit aus Mangel öffentlichen Interesse oder sowas, aber nur drei Seiten lang mir einreden, warum sowas keine Ehrverletzung ist. Sie hat die vollständigen Screenshots gekriegt. Also auch den Kontext, es ist ersichtlich, dass da selbst bei den Beleidigungen rassistisch definiert wurde. Ja. Deutsch gelesene Menschen wurden als Arschloch betitelt und ich mit meinem migrantischen Nachnamen, wie gesagt, auch noch eine gezielte völkisch-rassistische Beleidigung.
Also was macht das eigentlich mit einem, so gehört zu kommen? Ja, du, auch wenn du hier geboren bist oder müsste es ja nicht mal sein, aber du lebst hier und jemand sagt dir einfach, du gehörst hier nicht her, weil sonst was. Was macht das mit einem?
Das insoweit, da möchte ich jetzt, gestern war der 16. Todestag von Marwa El-Shabini, die auf dem Spielplatz als Terroristin und Islamistin bezeichnet wurde. Die ist ja dann im Folgeprozess, die hat ja dann Anzeige gestellt und ist dann vom Täter im Gerichtssaal umgebracht worden, vor den Augen ihrer Familie. Alles, was macht, ich denke mir dann, wenn ich dann im Anschluss sowas lese, nachdem ich von der Staatsanwältin so einen Brief kriege, denke ich mir, sowas kommt von sowas. Ja, das sind dann irgendwann die Konsequenzen. Ich bin jedes Mal froh, wenn es einfach nur ein Brief ist und nicht noch so weiter eskaliert.
Bei der Volksverhetzung, das ist schwierig. Und ich glaube auch, es hört sich fast so an, als hätte die Dame sehr bewusst da ihre Worte gewählt, dass sie dich angreift, aber dass sie sich um diesen Volksverhetzungsparagrafen vielleicht ein bisschen herumdrückt. Das kann schon sein, aber die Beleidigung, was muss denn dann noch sein?
Die Formulierung an sich ist ja eine Beleidigung, weil man immer wieder jeden Tag um die Ohren kriegt, dass du nicht hierher gehörst. Auch sagen können, du bist keine Bio-Deutsche oder dieses übliche, was sie halt immer sagen, so eine Ratte, die im Pferdestall geboren wird. Das ist Alltag. Das ist Alltag. Ich kann keine Fremdsprache. Ich bin hier geboren. Ja, ich bin schon binational, das ist in mir drin, aber ich bin auch Deutsche, ich bin hier zu Hause, ich muss keinen Abflug machen, ich habe dieselben Rechte. Ja, ich wurde hier sozialisiert, ich bin hier zur Schule gegangen, im Kindergarten.
Irgendwie müsste das ja eigentlich, sowas muss man sich nicht gefallen lassen, denke ich. Das sind nicht Sachen, die, also eine einfache Beschimpfung, okay, da kann man vielleicht mal zurückbeschimpfen, aber das geht schon ein Stück tiefer, finde ich. Weil es auch so eine Ausgrenzung ist aufgrund einer Eigenschaft, die man gar nicht in der Hand hat. Und da, also Beleidigung, was hat sie gesagt? Warum ist das keine Beleidigung?
Ich muss gucken, Augenblick. Also bei Beleidigung hat sie konkret gemeint, die Beanzeigte ist verdacht geworden, sich wegen Beleidigung Paragraphen 35 Strafverfolgung gemacht haben. Und das hat sie dann weggewischt mit, sie hat einen Mehrtext für das Negieren von Volksverhetzung verwendet. Sie hat halt eben alle drei Anzeigen hat sie dann weggewischt. Das ist halt alles in diesen drei Seiten zusammengefasst. Dieses Juristendeutsch. Auch polemische oder verletzende Formulierung entzieht der Äußerung nicht dem Schutz des Grundrechts auf Meinungsfreiheit. Sie beruft sich immer wieder, nein, da Meinungsfreiheit. Keine Ehrverletzung, Schutz, was ist mit der Ehrverletzung?
Also eine Meinung, dass du bitte hier zu verschwinden hast, ist ja nicht einfach irgendeine Meinung. Also tut mir leid, kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, eben, das ist das, was ich jetzt versuche. Wirklich, ich hätte hier einfach dieses Ding abgeschmettert mit keinem öffentlichen Interesse und öffentlichen Scheiß-Ehrverletzungsding. Erfasst werden nur Taten, die von Feindseligkeit geprägt sind und die im besonderen Maß an Gehässigkeit und Hoheit aufweisen. Das ist, ja, die Beanzeigte hat sich auch nicht wegen Volksverhetzung gemäß § 130 Absatz 1 StGB strafbar gemacht. Danach zugrunde liegende Inhalt der Äußerung erfüllt keiner der Tatbestandsalternativen § 130, die jeweils einer gegenüber den erdeligsten gesteigerten Unrechtsgehalt erfordern. Erfasst werden nur Taten, die von Feindseligkeit geprägt sind und die ein besonderes Maß an Gehässigkeit und Gewalt aufweisen. Dies ist dann der Fall, wenn der angegriffene Teil der Bevölkerung insgesamt als minderwertig bewertet wird und ihm das Existenzrecht in der Gemeinschaft abgesprochen wird. Hat sie gemacht? Hätte sie mich Arschloch benannt, wäre es in Ordnung gewesen, ja? Hätte ich sie nicht mal angezeigt, ja? Hätte sie mich wie alle anderen Deutschen Arschloch benannt? Nein, sie hat mich aber als Türkin angegriffen, die ich ja offensichtlich gelesen bin mit dem Nachnamen. Sie kommen mit ihrem Rassismus total durcheinander.
Die 90er Jahre scheinen zurück zu sein. Nicht nur die Gesetze und die vom Großteil der Parteien getragene Politik werden immer rassistischer. Auch auf der Straße wirkt sich der rassistische Diskurs aus. Dazu ein paar Meldungen der letzten Zeit. Kind stirbt bei mutmaßlichem Brandanschlag, titelt die Taz und geht auf einen Fall in der Nacht auf den 23. Juni ein. Zitat: Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Wilhelmshaven starb ein 4-jähriges Kind. Die Familie hatte zuvor rassistische Anfeindungen erlebt. Zitat Ende. Der 6-jährige Bruder des toten Kindes sei noch in kritischem Zustand. Seine 37-jährige Mutter und ihre weiteren 4 Kinder zwischen 7 und 18 Jahren seien außer Lebensgefahr, so die Polizei. Das Haus wurde laut Taz ausschließlich von Menschen mit jüngerer Zuwanderungsgeschichte bewohnt. Der Bayerische Rundfunk titelte am 23. Juni: 15-Jähriger in Franken erstochen, rassistischer Hintergrund. Zitat: Nach einer tödlichen Messerattacke nahe des großen Brombachsees ist das 15 Jahre alte Opfer obduziert worden. Die 19-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft. Zitat Ende. Der Fall, über den berichtet wird, ereignete sich am 21. Juni. Es würden Verdachtsmomente geprüft, wonach die 19-Jährige den Jugendlichen mit deutscher und brasilianischer Staatsbürgerschaft beleidigt haben könnte. Zitat: Möglicherweise mit fremdenfeindlichen Hintergrund, so die Polizei. Über den tödlichen Messerangriff der 19-jährigen Deutschen berichteten natürlich durchaus einige Medien. Ein Aufschrei wegen dieser tödlichen Messergewalt blieb bisher aber aus. Deutlich mehr Aufmerksamkeit bekam der Wels, der am Vortag der tödlichen Attacke auf den 15-jährigen Jungen ebenfalls am Brombachsee ein paar Badegäste verletzt hat und von der Polizei daraufhin erschossen wurde. Berlin. 12-jähriges Mädchen bei rassistischem Angriff verletzt, titelte der RBB am 13. Juni. 3 Kinder wurden demnach am 12. Juni von einer Unbekannten rassistisch beleidigt. Die Polizei erklärte gegenüber dem RBB, dass die Frau unter anderem »Geht zurück, wo ihr herkommt« gerufen habe. Ein Mädchen wurde demnach von der Frau verfolgt und so stark geschüttelt, dass sie mit dem Hinterkopf mehrmals gegen eine Wand gestoßen und verletzt wurde. Zum Glück kam ein Passant, sodass die Frau flüchtete. Selbst die tödlichen Brandanschläge gibt es also wieder. In Solingen, in dem Familie Gensch 1993 bei einem Brandanschlag ermordet wurde, starben im März 2024 ein Elternpaar, 28 und 29 Jahre alt, aus Bulgarien mit ihrem knapp 3-jährigen Kleinkind und einem erst 5 Monate alten Säugling. Aus dem NSU wurde offenbar nichts gelernt. Zunächst sprach die Polizei wieder mal davon, dass es beim Brandanschlag vermutlich kein politisches Motiv gebe. Erst im Zuge des aktuell noch laufenden Prozesses kam heraus, dass eine politische Einordnung des Brandanschlags aus dem April 2024 nachträglich wohl handschriftlich von einem Beamten gestrichen worden war. Der Staatsschutz erklärt derweil im Prozess weiterhin, dass der Angeklagte keine rechten Tendenzen zeige. Und das, obwohl bei einer Hausdurchsuchung mehr als ein Dutzend NS- und Hitlerbücher gefunden wurden. Diese ordnete die Polizei aber dem Vater des Angeklagten zu, der, auch das kommt erst jetzt heraus, wohl noch für einen weiteren Brandanschlag verantwortlich sein könnte. Eine größere Organisation gegen diesen tödlichen Rassismus ist, anders als in den 90er Jahren, allerdings nicht bemerkbar. Auch war die faschistische Welle in Deutschland und der Welt nicht da ganz so groß damals. Raumprobleme wegen G9, Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung oder bei umgewandelten Gemeinschaftsschulen. Ein Bericht vom Ausschuss für Schulen und Weiterbildung des Freiburger Gemeinderats, der am 2. Juli tagte.
Allein 25 zusätzliche Klassenzimmer werden bis Anfang der 30er, für die am 29. Januar 25 von Grün-Schwarz rückwirkend zum laufenden Schuljahr durchgepeitschte Wiedereinführung von G9 fehlen an den Gymnasien. Bei einer in Freiburg bei 60% liegenden Übergangsquote zu Gymnasium ist dies auch also ein massives Raumproblem, erst recht, wenn auch zum Beispiel die naturwissenschaftlichen Bedarfsflächen neben den Klassenzimmern mitgedacht werden. Aber auch finanziell, eine sehr hohe Belastung der Stadt. Die Bestellenden, der Bund und das Land, tragen die Kosten eben nicht voll. Teilweise sollen sie durch die Umwandlung alter Realschulen in Gemeinschaftsschulen abgedeckt werden, die Klassenraumdefizite. An zweien der ehemaligen Realschulen haben die Schulkonferenzen dies auch beschlossen, nämlich die Umwandlung zu Gemeinschaftsschulen. So bei der als Emil-Thoma-Realschule zu Schuljahresende aus dem Rennen gehen wird. Nach dem Beschluss der Schulkonferenz wird sie als dreizügige Sternwald-Gemeinschaftsschule mit potenzieller gymnasialer Oberstufe auf dem Viere-Campus im Zusammenspiel mit wachsender Richard-Meyer-Mittermeier-Schule und Walter-Eucken-Wirtschaftsgymnasium einen Restart zum Schuljahr 25/26 hinlegen. Beim Raumbedarf wurde auch im teilrenovierten Lycée Turenne Teile abgedeckt. Doch dieser Campus platzt so auch aus allen Nähten. Hierzu der Schulleiter der noch Emil-Thoma-Realschule, Herr Jors.
Wir sind räumlich wirklich, wirklich sehr begrenzt im Gesamtcampus. Ja, die Richard-Mittermeier-Schule, die wächst, hat steigende Schülerzahlen und sorgte dafür, dass eben das Walter-Eucken-Gymnasium auch weitere Räume braucht. Und wir haben da so eine Mini-Rochade jetzt gemacht für dieses Schuljahr und es funktioniert für dieses Schuljahr. Aber es ist negativ gesprochen, spitz auf Knopf. Wir haben wirklich nicht mehr viel zu erhalten. Wir haben unsere VKL-Räume in Gänze aufgelöst gehabt. Auf der anderen Seite, es funktioniert, es wird gut. Ja, also wir haben in diesem Campus eine Raumnot haben, die müssen wir insgesamt angucken. Wir haben vier Schularten hier und da muss es auf Dauer einfach eine Lösung geben. Und ja, wir brauchen dringlichst eine Mensa-Situation und ja, auch da ist die Stadt hinterher. Vielen lieben Dank.
Auch die Reise der Schulkonferenz der Wenzinger Realschule, die sich zur Gemeinschaftsschule zum nächsten Schuljahr umwandelt, wird dem Bedarf an gymnasialen Oberstufenschulräumen nur teilweise erfüllen können.
Ganz wichtig und ein absoluter Gelingensfaktor ist, dass die Stadt Freiburg Sichtweise Beratung bei uns installiert hat. Das war einfach ein richtig guter Schachzug. Wir fühlen uns da sehr gut begleitet, sehr gut betreut. Und Frau Donnermeier hat gerade angesprochen, dass wir die Campuslösung im Blick haben. Ehrlicherweise sind wir raumtechnisch, bin ich natürlich frustriert ein bisschen. Also einerseits ist es total toll, dass wir zwei Brandschutztüre kriegen. Das hätte wir nicht erwartet. Ja, das ist super, dass wir Möbel jetzt bestellen dürfen, ist super. Andererseits muss man einfach sagen, sind unsere Räumlichkeiten überhaupt nicht ausgelegt für eine Vierzügigkeit oder für eine Dreieinhalbzügigkeit. Wir haben im Moment schon drei Wanderklassen in Stufe 10. Wir werden den kompletten oberen Stockwerk für die Stufe 5 herrichten. Das heißt, es fällt ein weiteres Klassenzimmer weg. Die VK, also unsere Vorbereitungsklasse, ist bereit, ein Zimmer aufzugeben. Das heißt, wir versuchen, interne Lösungen zu finden. Dann haben wir Fritz-Hüttinger-Haus, kriegen wir durch die Stadt morgens. Aber das ist natürlich kein Klassenzimmer und es braucht ehrlicherweise, verzeih es mir bitte, aber es braucht irgendwie eine mittelfristige andere Lösung. Ich finde wichtig zu sagen, dass von unseren Klassenzimmern ca. 45% eine Quadratmeterzahl hat zwischen 48 und 55 Quadratmeter. Also ich habe gerade eine fünfte Klasse mit 25 Kindern. Ich würde sagen, Wohn würde kein Biosiegel kriegen. Es ist wirklich eng.
So die Schulleiterin Frau Nitsch. Hier werden also aus Raumnot der vierzügigen Gemeinschaftsschule Lösung durch Beibehaltung von Wanderklassen, Verzicht der Willkommensklasse auf einen Raum und dem Ausweichen in das Franz-Hüttinger-Haus vormittags notgelöst.
Mir ist einfach wichtig, auch nochmal zu betonen, dass wir super im Austausch sind, dass wir aber am Ende jetzt des Tages halt irgendwo schulintern auch eine Lösung gefunden haben. Und es ist jetzt alles gut, also nee, es ist nicht alles gut, aber wir kriegen es irgendwie hier mehr. Aber einfach auch am Ende des Tages haben wir es jetzt irgendwie gelöst, weil einfach die VK ein Zimmer aufgegeben hat und die Zehner weiterhin Wanderklasse sind. Und Richtung Kollegium ist es schwierig zu vermitteln. Hey, wir werden Gemeinschaftsschule, aber wir haben weniger Platz als Hochreal. Fühlt sich nicht gut an.
Neu gebaut wird zunächst im Dietenbach die dortige Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe. Danach bzw. parallel kommt der Grundsatzbeschluss zum dreizügigen Gymnasium am Thuniberg mit Gemeinschaftsschule zum Zuge. In der Altstadt wird dem darüber hinaus schon jetzt ein städtisches Gebäude für externe Klassen vom Immobilienmanagement Freiburg der Stadtverwaltung gesucht bzw. beplant werden. Das alte Sozialamt in der Karlskaserne vielleicht? Für das Droste-Hülsdorfs-Gymnasium in Herdern sollen Container schon bald bezugsfertig sein. So wird bei anderen räumlich beschränkten gymnasialen Schulgebäude wohl auch gedacht. Schulhöfe und Freiflächen, also AD. Der Rechtsanspruch auf Ganztagsförderung in den Grundschulen soll, so das Bundesgesetz, ab Schuljahr 26/27 gegenüber dem Schulträger bestehen. Beginnen zunächst in der ersten Klasse, so nach 4 Jahren sind dann alle im Besitz dieses Rechtsanspruches. Dies gilt auch für private und zum Beispiel 5 öffentliche SBBZ-Grundschulen. Sie sind auch verpflichtet, diesen Rechtsanspruch zu gewährleisten. Freiburg hat in seinen 30 öffentlichen Grundschulen sich bereits im Jahre 2012 auf den Weg gemacht, ein freiwilliges Zusatzangebot über das staatliche Halbschulniveau hinaus mit seinem SKB, das ist die Abkürzung für Schulkindbetreuung mit Bildung, Erziehung und Sport, einzuführen. Das Rahmenkonzept 2016, auch für Kooperation mit freien Trägern, besteht aus einem 3-Modul-Konzept. Bis 13 Uhr, bis 14 Uhr, bis 17 Uhr. Zwar haben die Halbtagsschule für Kinder und Eltern attraktiv gehalten, dieses SKB-Konzept. 25 der Schulen von 30 blieben Halbtagsschulen, abgekürzt HTS. Nur 5 entwickelten sich zu gebundenen Ganztagsschulen, die also verpflichtend das Angebot haben, 8 Stunden an den Werktagen. Die Eltern mussten darüber hinaus auch für die Angebote teilweise zahlen und es war bei den Halbtagsschulen freiwillig. Diese nur 5 gebundenen Ganztagsgrundschulen sind jedoch als öffentliche mit 8 Stunden werktäglich existent. Dies Freiburger Modell, SKB-Konzept, fällt jetzt Freiburg also auf die Füße. Denn es führt auch zu rückläufigen Landeszuschüssen und trotz Anerkennung im Schulgesetz. Zwar nehmen aktuell gut 80% der Grundschülerinnen die SKB-Angebote in den 3 Modulen mit 4.665 Betreuungsplätzen in Anspruch. 81% davon im Modul bis 14 Uhr, aber immerhin auch noch 52% bis 17 Uhr. Die Stadt muss jetzt also eingestehen, Zitat, können allerdings aufgrund des Fachkräftemangels nicht alle Nachfragen nach Plätzen in der Schulkindbetreuung umfassend befriedigen. Dies gilt vor allem auch mit Blick auf den zeitlichen Umfang der angebotenen Betreuungsmodule, so dieser auf Seite 3 der jetzt vorliegenden Vorlage G25/16. Geschätzt 500 bis 800 Plätze fehlen und circa mindestens 50 Vollzeit-Äquivalenzstellen im pädagogischen Personal. Trotz nahezu flächendeckenden Mittagsessensangebot ist die Situation des gemeinsamen Essens alles andere als Befriedigung, so die Stadträtin und Leiterin der Caroline-Kaspar-Schule im Vauban. Petra Himmelsbach.
Die Stadt Freiburg sich auf den Weg macht, auf den Weg zur Ganztagsschule hin und den alten Weg verlässt. Wir sind interessiert daran, wie schnell sich der Umbau entwickelt und würden uns wünschen, dass wir regelmäßig Informationen dazu bekommen, wie der Stand und wie die Geschwindigkeit ist. Das Nächste, das habe ich schon KJA gesagt, eine Grundvoraussetzung für eine gute Ganztagsschule ist eine gute Mittagsessenssituation. Übrigens auch für Schulen mit SKB, jetzt nicht gleich erschrecken, ich wünsche jetzt gleich nicht gleich eine Mensa, aber schon irgendwie. Das heißt, weil bei uns zum Beispiel in der Schule bei uns essen die Kinder in den Klassenzimmern. Das ist nicht so fein. Allerdings weiß ich auch, dass wir als Kommune nur begrenzte finanzielle Mittel haben. Ist auch nicht geklärt, wie viel kriegen wir vom Land, wie viel kriegen wir vom Bund. Und wir sozusagen auch nicht gleich eine riesengroße, tolle, gekühlte Mensa bauen können. Mein Wunsch ist, mutig zu sein, neue Wege zu gehen. Ich sage es gerne nochmal, ich finde ausgemusterte Straßenbahnen ganz toll. Ausgebaute Busse, so Mensa-Busse, die um 12 Uhr durch die Stadt fahren, finde ich eine ganz interessante Idee. Oder einfach Hurten.
Also hinzu kommt auch noch, dass der Rechtsanspruch auf Ganztagesförderung 48 Wochen im Schuljahr umfasst und damit auch die Ferienzeiten. Übrigens, die Kinder in den 11 privaten Grundschulen wie den 5 privaten SBBZs können nicht gegenüber ihrem Schulträger, sondern auch gegenüber der Stadt, die ist nämlich der Träger der Kinder- und Jugendhilfe, diesen Rechtsanspruch auch während der Ferienzeiten geltend machen. Nahezu jeder dieser Hinsichten kann der Vorschlag der Verwaltung also nur als ein erster Aufschlag beschrieben werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der völlig ungesicherten Finanzierung durch das Land und durch den Bund. So zumindest meine Meinung.
Professorin Dr. Ofterdinger hatte sich 2023 im Rahmen ihrer Promotion mit einem Thema beschäftigt, das in der öffentlichen Diskussion selten eine Rolle spielt, obwohl es rechtlich wie ethisch hochrelevant ist, dem Datenschutz im Strafvollzug mit besonderem Fokus auf die ärztliche Schweigepflicht. Wir sprachen mit Frau Ofterdinger darüber, wie sie zu diesem doch sehr spezifischen Thema gekommen ist, was die löchrige Schweigepflicht im Haftalltag bedeutet und wo sie Veränderungsbedarf sieht.
Wie sind Sie denn überhaupt auf das Thema Ihrer Promotion gekommen? Gibt es da irgendein Schlüsselerlebnis, das Ihr Interesse geweckt hat?
Ja, es gab tatsächlich ein Vorkommnis. Und zwar habe ich mein juristisches Referendariat gemacht und war da in meiner Anwaltsstation bei einem Strafverteidiger. Und wir hatten einen Mandanten, der während seiner Festnahme schwer verletzt wurde und dann eben erst in einem allgemeinen Krankenhaus und dann im Vollzugskrankenhaus in Hamburg behandelt wurde. Und der war aber gleichzeitig auch in Untersuchungshaft. Und dann habe ich eben dieses Verfahren begleitet. Und dann gab es auf einmal so ein Schreiben von einer Psychologin in dieser Akte, die einfach ungefragt irgendwelche Informationen aus psychologischen Gesprächen mit diesem Mandanten an das Gericht und die Staatsanwaltschaft geschickt hat.
Eine Anstaltspsychologin, wenn ich dazwischen fragen darf.
Genau, eine Anstaltspsychologin, genau. Und das war für uns natürlich sehr relevant, weil die Person hat sich eben noch in Untersuchungshaft befunden. Das heißt, das Gericht hat noch nicht festgestellt, konkret, weswegen sich die Person strafbar gemacht hat und die Taten waren auch noch nicht alle vollständig aufgeklärt. Und als Verteidigung haben wir uns dann natürlich gefragt, erstmal, wie diese Person auf die Idee kommt, einfach solche Dinge zu sagen und ob die Person sich nicht selber strafbar macht, weil nach § 203 StGB machen sich eben Ärztinnen und Ärzte, aber auch Psychologinnen und Psychologen strafbar, wenn sie unbefugt eben Geheimnisse aus den Gesprächen offenbaren. Und dann war meine Aufgabe, da mal so ein bisschen zu recherchieren und dann habe ich gemerkt, da gibt es relativ wenig Literatur dazu.
Ein ganz spezieller Bereich, der aber offenbar ja, wie Sie dann in Ihrer Promotion herausgearbeitet haben, eine ganze Reihe grundlegender Fragen aufwirft. Wenn wir vielleicht jetzt erstmal schauen auf die Bedeutung der Schweigepflicht im Gefängnis. Welche Rolle spielt da die Schweigepflicht im Gefängniskontext?
Also ich glaube, man muss mehrere Ebenen trennen. Also ich glaube, man muss erstmal grundsätzlich anfangen mit der ärztlichen Schweigepflicht, die gegenüber allen Personen besteht, die nicht konkret an diesem Arzt-Patienten-Verhältnis beteiligt sind. Und da glaube ich auch, dass der Erhalt dieser Schweigepflicht und ja auch Geheimniswahrung, dass das ganz fundamental ist in jeglichen ärztlichen Patientenbeziehungen. Also egal, ob ich jetzt innerhalb des Vollzugs bin oder außerhalb, ich glaube, man braucht immer einen grundsätzlichen Bereich, weil Vertrauen nur entstehen kann, wenn eben auch die Patientin oder der Patient glaubt, dass das Geheimnis gewahrt wird. Und dann gibt es natürlich sensiblere Bereiche, wie zum Beispiel im Strafvollzug, wo Ärztinnen und Ärzte natürlich einmal eine Pflicht haben gegenüber den einzelnen Personen, aber vielleicht auch eine Pflicht haben gegenüber anderen Personen, die gleichzeitig in Haft sind. Also habe ich das Gefühl, die Person hat vielleicht eine ansteckende Krankheit, muss sich der andere davor schützen. Das ist natürlich innerhalb des Vollzugs viel relevanter als außerhalb des Vollzugs, wo eine Person einfach nicht täglich mit vielen anderen zusammentrifft. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, so einen Kernvertrauensbereich zu erhalten und da auch darauf zu schauen, dass Ärztinnen und Ärzte auch sich dessen bewusst sind, dass dieser Kern innerhalb des Vollzuges eben gewahrt werden muss. Aber gleichzeitig muss man sich vielleicht auch überlegen, ob es nicht irgendwelche Gründe gibt, um Informationen zu offenbaren. Und
zum rechtlichen Rahmen, welche Gesetze oder Verordnungen regeln denn die Schweigepflicht und die Datenweitergabe im Bereich des Justizvollzuges?
Genau, also außerhalb des Standesrechts haben wir also das Strafrecht, speziell, das ist mein Themenbereich, was mich interessiert, da haben wir 203 Strafgesetzbuch, der eben sagt, Ärztinnen und Ärzte haben zu schweigen. Dann haben wir natürlich auch bestimmte Regelungen des Datenschutzrechts und was das Ganze noch komplizierter macht, ist, dass das Strafvollzugsrecht Landesrecht ist. Das heißt, jedes Bundesland hat dann mindestens ein eigenes Gesetz, was eben den Vollzug regelt, wie der aufgestaltet ist. Und innerhalb dieser Regelung zum Vollzug dann auch nochmal spezielle Regelungen, die eben den Datenschutz im Vollzug regeln und da meistens dann auch eine konkrete Regelung zur ärztlichen Schweigepflicht.
Es kann, wie Sie es ja auch vorhin schon angedeutet haben, zu schwierigen Entscheidungssituationen führen, gerade im Alltag der Gefängnisärzte und Ärzte. Haben Sie mal so eine typische Situation, die im Gefängnis zu so einem Spannungsverhältnis zwischen Schweigepflicht und den Erwartungen auch der Anstalt führt?
Zum Beispiel, dass eine Person im Vollzug eine ansteckende Krankheit hat und eigentlich nicht möchte, dass andere Personen im Vollzug das wissen. Wo es natürlich aber schon wichtig ist für die Anstaltsleitung, um eben gerade zum Schutz anderer Personen zu wissen, dass die Person eine Erkrankung hat. Und ich könnte mir aber auch stellen, also auch Suchterkrankungen können natürlich relevant sein, wobei die meist von Beginn an offengelegt sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass eine Person eine Suchterkrankung hat, die nicht offengelegt ist und nicht bekannt ist bis dato, was die Person auch gerne geheim halten möchte, aber vielleicht ärztliche Unterstützung braucht, weil sie Suchtdruck hat oder weil sie mal mit jemandem darüber reden möchte einfach. Und das ist natürlich dann schon die Frage, braucht man diese Informationen vielleicht auch, um einen entsprechenden Vollzugsplan zu erstellen oder vielleicht um so ein bisschen einschätzen zu können, wie sich die Person ja insgesamt macht im Vollzug. Da muss man halt dann immer im Einzelfall abwägen, welche Nachteile hat das für die Person. Und ich würde immer sagen, eine gute ärztliche Behandlung kann eben nur stattfinden, wenn sich die Person auch sicher sein kann, dass sie wirklich vertrauensvoll sich an den Arzt oder die Ärztin wenden kann.
Haben Sie irgendwelche Erfahrungen, inwiefern Ärztinnen und Ärzte in Fragen des Datenschutzes unter Schweigepflicht geschult werden?
Jein. Also ich kann, also was ich habe, ist so ein bisschen anekdotisches Wissen. Ich habe Freundinnen und Freunde, die Ärzte sind und ich bin auch im Kontakt mit jemandem beim Uniklinikum, weil ich mich darüber informiert habe, inwiefern eigentlich darüber unterrichtet wird in der ärztlichen Ausbildung. Und es ist eigentlich im Unterricht vorgesehen, es wird aber meist durch andere Ärztinnen und Ärzte unterrichtet, die auch nur auf Informationen zurückgreifen, die sie von den Ärztekammern zur Verfügung gestellt bekommen. Und ich als Juristin sehe das alles also als sehr oberflächlich an, aber ich kann natürlich auch nicht sagen, ob das überall in Deutschland und bei jeglichen Fortbildungen so ist. Ich glaube, es gibt Leute, die sind sehr informiert und andere, die sind sehr wenig informiert.
Was bedeutet es jetzt für die Betroffenen und die Inhaftierten selbst? Welche Folgen kann es denn für Inhaftierte haben, wenn medizinische Informationen an die Anstalt weitergegeben werden?
Das kann zum Beispiel Folgen haben, wenn es darum geht, wie der Vollzugsplan gestrickt wird. Also es kann zum Beispiel sein, für welche Tätigkeiten die Person innerhalb des Vollzugs in Betracht kommt. Es kann auch beeinflussen, welche Resozialisierungschancen da eingeräumt werden. Man muss ja auch immer sehen, dass auch bestimmte Informationen über eine Person das Bild über diese Person prägen können und natürlich dann vielleicht auch Vorurteile prägen können. Und das ist natürlich schon bedenklich, wenn es darum geht, dass die Person, also eigentlich ja die Idee vom Vollzug ist, dass Personen auch resozialisiert werden sollen und dann da vielleicht Hemmungen bestehen, das zu fördern.
Und wenn wir jetzt noch mal ganz kurz an den Anfang unseres Gespräches zurückgehen, wo Sie erzählt haben, wie Sie zu dem Thema überhaupt gekommen sind. Welche Folgen hätte es haben können oder hat es gehabt bei dem Mandanten in der Kanzlei, in der Sie Ihr Referendariat abgehalten haben?
Die Frage, die da im Raum stand, war die Frage, ob die Person überhaupt schuldfähig ist, was, also für Nicht-Juristinnen vielleicht kurz erklärt, das macht einen Unterschied, ob ich schuldfähig bin und dann eben zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden kann oder ob ich nicht schuldfähig bin und dann gegebenenfalls in Maßregelvollzug komme. Und die Grundfrage der Schuldfähigkeit war dann am Ende gar nicht mehr so wichtig, weil das Gericht sich während des Verfahrens davon überzeugt hat, dass die Person auf jeden Fall schuldfähig ist. Und die Ärztin wurde zwar nochmal zur Aussage gebeten, aber ich würde sagen, dass jedes Strafverfahren auch immer so eine gewisse Außenwirkung hat. Da waren auch Zeuginnen und Zeugen vor Ort, da sind gegebenenfalls auch Chefinnen und Chefen vor Ort. Und ich finde, es malt ein sehr merkwürdiges Bild, wenn Ärztinnen und Ärzte einfach Informationen weitergeben und gerade eine Psychologin. Und im Ergebnis hatte das zwar keine Auswirkung für die Einzelperson, aber ich finde es dennoch schwierig.
Welches Ergebnis haben Sie damals in Ihrer internen Prüfung, wenn Sie das verraten möchten, gehabt? Durfte die Psychologin das weitergeben?
Wir haben die Psychologin angezeigt, dass sie sich strafbar gemacht hat. Das Verfahren wurde dann am Ende eingestellt. Und das Problem ist immer, sich strafbar machen und gerichtliche Verwertbarkeit sind zwei verschiedene Punkte. Und selbst wenn sie sich strafbar gemacht hätte, hätte das trotzdem nicht ausgeschlossen, dass die Informationen im Gerichtsverfahren verwertbar gewesen wären.
Das Vertrauensverhältnis zum medizinischen oder auch jetzt zum psychologischen Personal scheint also ein Stück weit so unter Druck zu stehen und vielleicht nicht nur in so einem Einzelfall, den Sie hier da erlebt haben und dargestellt haben. Gab es in Ihrer Forschung Hinweise darauf, dass es sich bei möglichen Weitergaben von solchen Informationen nicht nur um einzelne Ausnahmen, Sie hatten ja anekdotische Evidenz schon mal erwähnt in anderem Zusammenhang, sondern auch um eine strukturelle Schwäche im System handelt?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt tatsächliche sehr große strukturelle Schwächen im System. Das eine betrifft den Maßregelvollzug, den ich ja selber in der Dissertation auch bewusst nicht behandelt habe, wo ja gerade Ärztinnen und Ärzte einschätzen sollen, wie die Person sich in Freiheit dann wohl verhalten wird. Und das ist natürlich hochproblematisch, wenn das die Person ist, die die ganze Zeit im Vollzug weiterhin betreut und ja auch gar kein objektives Bild mehr abgeben kann. Aber auch im normalen Strafvollzug gibt es ja immer mal wieder Vollzugskonferenzen, wo auch darüber gesprochen wird, wie verhalten sich einige Personen oder was brauchen Personen vielleicht. Oder vielleicht auch, wenn es darum geht, dass eine Reststrafe zur Bewährung ausgesetzt wird. Und das ist natürlich hochproblematisch, wenn da eine Ärztin oder ein Arzt sitzt, die gewissermaßen auf zwei Stühlen sitzt. Auf der einen Seite soll sie die Vollzugsleitung beraten und auf der anderen Seite soll sie aber täglich Menschen behandeln. Und da würde ich sagen, das ist halt ein schwieriges Gefühl für die Patientinnen und Patienten, wenn die wissen, dass alles, was hier gesagt wird, könnte potenziell gegen sie verwendet werden.
Sie haben ja auf rechtliche, aber auch institutionelle Schwächen hingewiesen oder sie identifiziert. Jetzt geht es mal um so die Frage, gibt es ein Bewusstsein für dieses Problem außerhalb jetzt des anwaltlichen und professoralen Kontextes? Wie ausgeprägt ist Ihrer Einschätzung nach das Bewusstsein für den Datenschutz und die Schweigepflicht in den Justizvollzugsanstalten selbst?
Oh, da habe ich keine Zahlen zu. Ich kann nur so ein bisschen anekdotisches Wissen wiedergeben.
Gerne.
Ja, und da, also ich habe schon das Gefühl, dass das Bewusstsein für ärztliche Schweigepflicht generell in der Bevölkerung schon nicht so richtig da ist. Also man hat so eine Grundidee davon, ja, die sollen wohl nichts sagen, aber wie genau das im Einzelnen ausgestaltet ist, ist schon allgemein gar nicht so richtig bekannt. Und dass es überhaupt Spannungsfelder geben kann zwischen der ärztlichen Schweigepflicht und vielleicht Schutz von Dritten, das ist dann gar nicht mehr bekannt.
Und wenn es jetzt an Bewusstsein in der Öffentlichkeit, aber auch hinter den Mauern und nach meinem Gefühl auch klare Regeln mangelt, stellt sich doch dann die Frage, was müsste sich ändern und wer realistisch sind Reformen? Welche konkreten Maßnahmen oder auch gesetzlichen Änderungen halten Sie aus Ihrer Perspektive für notwendig, um den Datenschutz und hier speziell die Schweigepflicht im Strafvollzug zu stärken?
Also ich persönlich finde es hochproblematisch, dass der Strafvollzug oder zumindest die konkrete Ausgestaltung dieses Datenschutzes im Strafvollzug die Länder allein zu entscheiden haben. Und es haben sich zwar einige Bundesländer zusammengetan und da ein gemeinsames Gesetz entwickelt, was dann jeweils in den einzelnen Ländern mit Sondervorgaben gilt. Aber allein das finde ich schon problematisch, dass der Datenschutz in Hamburg anders ausgestaltet ist als der Datenschutz in Bayern und auch die ärztlichen Schweige- und Offenbarungspflichten anders ausgestaltet sind.
Könnten Sie das ein bisschen konkret machen? Also inwiefern Unterschiede zwischen Hamburg und Bayern bestehen? Gibt es da tatsächlich substanzielle Unterschiede?
Also es gibt substanzielle Unterschiede dahingehend, ab wann und wie viel Anstaltsärzte offenbaren müssen, also gegenüber der Vollzugsleitung offenbaren müssen. Und in Hamburg ist es zum Beispiel so, dass explizit die Offenbarung der notwendigen Informationen für die ärztliche Abrechnung geregelt ist. Also Ärztinnen und Ärzte dürfen dann offenbaren irgendwie, was sie gemacht haben, um dann eben die Abrechnung zu gewährleisten. Dafür gibt es in Hamburg eben diese spezielle Regelung. Und in Bayern existiert so eine Regelung beispielsweise nicht. Das heißt, da ist schon mal ein Unterschied und das muss zwar nicht zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, aber es kann natürlich zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Und das ist für Betroffene wahrscheinlich so ein Unbilligkeitsgefühl, dass der Schutz der Daten davon abhängt, in welchem Bundesland man jetzt zufällig in Haft sitzt. Und ich glaube auch, dass ein Bewusstsein für Probleme ist leichter zu vermitteln, wenn man sagt, wir haben hier ein zentrales Problem, das betrifft alle. Und es wird schwieriger zu vermitteln, wenn man sagt, das Problem gibt es zwar in dem Bundesland, aber in dem Bundesland nicht. Und in dem dritten Bundesland gibt es ein ganz anderes Problem. Und das macht es natürlich auch schwieriger, so systematisch darauf zu schauen, wie man vielleicht Sachen verbessern kann, weil natürlich unterschiedliche Probleme in unterschiedlichen Bundesländern entstehen.
Und unterhalb gesetzlicher Änderungen würden Sie es für sinnvoll halten, dass in der ärztlichen Ausbildung, wenn Ärztinnen und Ärzte, beziehungsweise bevor sie dann ins Gefängnis kommen, um dort zu arbeiten, entsprechend geschult werden, auch in Fragen der Schweigepflicht, und zwar wirklich verbindlich geschult werden und nicht nur irgendwie vielleicht als Wahlveranstaltung?
Ja, in jedem Fall. Also ich halte es in jedem Fall für sinnvoll, dass Ärztinnen und Ärzte ganz explizit für den Vollzugsbereich geschult werden und eben da auch alle Fragen betreffen. Natürlich die Behandlung, aber auch die Schweigepflicht. Und ich persönlich halte es auch für wahnsinnig wichtig, dass Ärztinnen und Ärzte den Patientinnen und Patienten, also sei es nun innerhalb des Vollzugs oder außerhalb, in irgendwelchen Sonderbeziehungen eigentlich deutlich machen, was gesagt werden muss. Weil es wäre ja auch kein Problem, dass eine Ärztin oder ein Arzt jemanden im Vollzug beim ersten Kontakt erklärt, ich bin hier die Ärztin und das, wenn ich das und das rausfinde, dann muss ich das der Vollzugsleitung sagen, das möchte ich Ihnen nur zu Beginn sagen, damit Sie das wissen.
Was sagt es denn über die Situation im Strafvollzug ganz grundsätzlich und über den Stellenwert von Menschenrechten, aber auch vom Datenschutz in geschlossenen Institutionen aus?
Also ich glaube, dass der Strafvollzug oft so ein bisschen so als das Stiefkind betrachtet wird, also wenn man auch so in der Strafrechtswissenschaft schaut. Es gibt wenig Leute, die sich wirklich auch intensiv mit Strafvollzug überhaupt nur beschäftigen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es in der Allgemeinbevölkerung gar nicht so bekannt ist, wie Vollzug im Einzelnen ausgestattet ist und dass die Politik natürlich auch, das ist kein sexy Thema, was man jetzt irgendwie in der Politik groß aufmacht. Und ich finde es manchmal schade, dass da so wenig Energie reingesteckt wird, um sich ernsthaft mal mit Verbesserungen auch zu beschäftigen. Und wenn, dann kommt es nur, weil irgendwelche großen Probleme bestehen. Aber ich hoffe natürlich, dass vielleicht sich ein, zwei mehr Leute finden, die sich für dieses Thema interessieren und da auch zu forschen.
Frau Professorin Dr. Oftinger, ich bedanke mich sehr herzlich für das Interview.
Ja, sehr gerne.
Professorin Oftinger zum Problem der mangelnden Schweigepflicht im Haftalltag von Gefängnisärztinnen. Mit diesem Interview endet das Infomagazin am 4. Juli 2025. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.
Auch Radio Dreieckland erhält einen winzigen Teil der Rundfunkgebühren. Für unser Programm erhalten wir aber keinen Cent. Bei Projekten müssen wir das machen, was die Geldgeberin will. Echt unabhängig bleiben wir nur durch unsere Freundinnen und Freunde. Jetzt Mitglied im RDL-Freundeskreis werden. Unterstütze dein freies Radio. Mehr Infos unter rdl.de/Mitglied.